Wort anzunehmen und in unserem Leben auch wirken zu lassen. Amen.
So, einen schönen guten Morgen an alle und viel Gnade und Segen vom Herrn, auch für diesen Tag, diese Stunde, dieses Beisammensein, zum ersten Mal in eurem schönen Raum, den Gott euch gegeben hat, mit dem wir uns alle freuen dürfen. Und dann ein Kompliment an alle, dass wir die Uhr rechtzeitig umgestellt haben. Wir waren in der Versammlung und da war es so ziemlich leer. Da sagte dann jemand, na wartet mal ab, in der Stunde kommen die anderen. Und das wäre dann ja schade, nicht? Das ist die Stunde rum. Also so wurde schon angesagt, das Thema unserer herrliche Berufung. Wir haben ein Wort im 1. Korintherbrief, da steht es, seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Wir haben also einen göttlichen Auftrag, die Berufung uns anzusehen. Jetzt möchte ich natürlich etwas zum Voraus sagen, nicht polemisch, sondern einfach zur Erklärung. Mir ist wann und dann das Wort begegnet, ich habe es auch gelesen. Wir sind ja keine Berufenen, wir sind die Auserwählten. Denn es gibt ein Wort in der Bibel, da heißt es, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wenn das stimmen würde, wäre ja mein Thema falsch an euch, nicht? Dann müsste ich über eure Auserwählung sprechen, kann man auch tun. Aber die Bibel sagt, seht an eure Berufung. Man muss die Dinge klären. Dieses Wort, auf das man sich stützt, viele sind berufen und wenige sind auserwählt, kommt mir zweimal im Neuen Testament vor. Und diese beiden Stellen stehen nur im Matthäusevangelium. Und wer die Harmonie der vier Evangelien versteht, der weiß, das ist ein Wort für Israel. Und da hat es eine volle Berechtigung. Viele, das ist ganz Israel, die sind berufen von Gott. Aber nicht alle sind 12 Apostel, nicht alle sind die 12 Stammväter, nicht alle sind die 2 Zeugen, nicht alle sind die 144.000, da sieht man, alle berufen, aber einige wenige auserwählt. Und wer sich noch mehr Mühe machen will und sieht sich einmal die Worte an, bei Paulus und woanders, da findet man das Wort, ihr seid Berufene und Auserwählte, oft in einem Zusammenhang, manchmal sogar in einem Vers. Also dürfen wir getrost das Wort uns ansehen, unsere herrliche Berufung. Auf dieses Wort aus dem 1. Korintherbrief kommen wir vielleicht zum Schluss noch zurück. Und da ist es ja nicht gerade ein Kompliment für uns, ein Berufener, ein Auserwählter zu sein. Aber wenn man hineinschaut in diese wunderbaren Worte, was Gott uns über Berufung sagt, dann ist es wirklich so, es ist eine herrliche Berufung. Es sind ja nur einige wenige, die in ihren Beruf hinein berufen werden, die eine Berufung haben. Es sind auserwählte Berufe. Aber unsere Berufung, die ist so auserwählt, seinesgleichen gibt es auf der ganzen Welt nicht, nur bei uns. Wir wollen uns einiges ansehen. Zunächst einmal, wir haben drei Worte, die uns da leiten. Ich will es nicht in Griechisch sagen, wir sagen es nur in Deutsch. Einmal das Wort sagt Ruf oder Berufung. Das andere Wort sagt rufen und das andere Wort sagt berufen. Die drei Worte kommen im Neuen Testament zusammen 170 Mal vor. Die Zahlen der Bibel sind immer voller Bedeutung. 17 ist die Zahl der geistigen Vollendung, 10 ist die Zahl der Fülle, dass man sagen könnte, die geistige Vollendung in der ganzen Fülle. Das haben wir, wenn wir die Berufung in der göttlichen Weise erfassen und verstehen und annehmen. So viel also zu dem Wort berufen als solches. Ich habe mir angesehen von dem Professor Barclay, der hat verschiedene griechische Worte erklärt, gibt ein gutes Buch darüber, und er schreibt, in dem klassischen Griechisch kannte er sich hervorragend aus, ich weiß nicht, ob er noch lebt, gibt es vier verschiedene Benennungen oder vier verschiedene Hauptanwendung für dieses Wort. Ich will dich hier gerade mal nennen. Er nannte das erste Wer, jemand mit einem Namen nennen oder mit einem Namen rufen. Das zweite, Rufen für eine Aufgabe. Das dritte, rufen oder einladen zu einem Fest, sei es Hochzeit oder irgendwas anderes. Und das vierte, rufen vor ein Gericht. Ich habe gedacht, alle vier Anwendungen, die er nannte, wie sie im klassischen Griechischen gebraucht werden, die finden wir alle vier auch im Neuen Testament. Man könnte viele Stellen dafür anwenden. Ich will jedes Mal nur eine Stelle dazu sagen. Das erste wäre, mit einem Namen nennen oder besser, mit einem Namen rufen. Wir denken an unseren Herrn. Wie wurde es gleich zum Anfang gesagt, du sollst deinen Namen Jesus nennen. Eigentlich steht da das Wort auch rufen. Du sollst ihn Jesus rufen. Es wurde ganz genau festgelegt, dieser Name. Und er ist so bedeutungsvoll. Der Name Jesu heißt, in ihm ist Rettung. Das wissen wir alle nicht. Und darum, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das zweite, rufen für eine Aufgabe, eine Berufung. Denken wir nur an den Apostel Paulus. Er konnte sagen, ich bin ein berufener Apostel. Dritte, einladen zu einem Fest, zu einer Hochzeit. Da haben wir manche Gleichnisse vom Herrn in den Evangelien, wo ein Fest, eine Hochzeit ist, wo die Leute eingeladen werden, wie sie gerufen werden zu diesem Fest. Oder am schönsten vielleicht, wenn wir daran denken, an das Hochzeitsmahl des Lammes, selig ist, wer dazu eingeladen ist, berufen. Und rufen vor ein Gericht, nun ja, das haben wir ja auch im Neuen Testament, unser Herr wurde vor ein Gericht gestellt, geistlich die Obersten des Volkes, weltlich Pilatus und so weiter. Und Paulus wurde als Gefangener oft vor ein Gericht gestellt. Aber ich habe auch den Eindruck, alle vier Worte oder vier Möglichkeiten, Anwendungen, betreffen auch uns persönlich. Das erste, mit einem Namen nennen, mit einem Namen rufen. Ich erzähle jetzt eine kleine Begebenheit. Ich habe in Frankfurt, ja damals war sie, wir nannten sie Mutter Stock, war sie damals 90 Jahre alt. Irgendwie mit 70 Jahren kam sie damals noch in den Krieg nach Frankfurt, so 45 etwa. Sie sagte, sie hat ein gottloses Leben geführt, aber wie sie nach Frankfurt kam, hatte sie eine Sehnsucht nach Gott. Sie ging immer wieder in die Kirche, ging in die Freikirchen, ging in die Evangelisation und meinte immer wieder, Gott müsste ihr etwas sagen, dass sie irgendwie zur Ruhe kommt, zu Frieden kommt. Und es geschah nicht. Sie ging wieder eines Abends von einer Evangelisation nach Hause traurig, weil sie das nicht erfahren hat, was sie gerne erfahren mochte. Er wollte. Kam mir ein junger Mann entgegen und sagt, gestatten Sie, darf ich Ihnen etwas geben? Ja, was denn? Ja, hier, bitte, eine Karte. Noch gut, danke. Sie nahmen sie an, der junge Mann ging weiter, sie ging weiter, dann nahm sie die Karte in der Hand und las, da stand drauf, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Schlagartig war es klar bei der Frau. Sie hatte das Erlebnis, auf das sie gewartet hat. Sie wusste, Gott hat mich gerufen und ich bin sein. Dann merken wir schon, wenn Gott ruft, dann geht man ein in eine ganz persönliche Bekanntschaft mit ihm, man ist sein Eigentum. Das andere, rufen für eine Aufgabe, für einen Dienst. Da brauchen wir an den 1. Thessalonicher Brief denken, schreibt Paulus, ihr habt euch bekehrt, wozu? Zu dienen und zu warten auf den Herrn. Unsere ganze Aufgabe, die wir haben. Diene dem Herrn, wie geht es weiter? Mit Freuden. Nicht? Und warte auf diesen wiederkommenden Herrn. Dritte war die Einladung. Wir kommen an das Wort noch heran. Wir haben die schönste Einladung, die es gibt. Er hat uns berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das vierte, berufen vor ein Gericht. Wir denken gern daran und beugen wir uns auch in dieser Richtung. Das Gericht fängt wo an? Am Hause Gottes. Wir wollen das ganz ernst nehmen. Und Paulus hat gesagt, am Ende seines Lebens, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. fortan ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Ich denke gerade dran, meine erste Berührung mit Geier Heller. Sie sagten uns, am Anfang des Glaubenslebens steht die Heilsgewissheit. Und am Ende des Glaubenslebens könnte stehen die Kronengewissheit. Paulus hat es gehabt, nicht? Er wusste, mir ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber er sagt weiter, welche mir der Herr, der gerechte Richter, nicht der liebe Heiland, der gerechte Richter geben wird, wann? An seinen Tagen. Paulus wartet noch. Wir werden dann alle zusammen sein und dann wird es Kronen geben. Wir denken an 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus, auf das dann jeder empfange, wie er gehandelt hat bei seinem Leibesleben, es sei Gutes oder Böses. Das wäre wieder ein schönes Wort für sich, aber nur Erwähnung jetzt. Jetzt gehen wir zu dem Wort, zu unserer herrlichen Berufung. Wie fängt es an? Ich würde als erstes erwähnen an das Wort 2. Timotheus 1, Vers 9. Da schreibt Paulus, er hat uns berufen mit einem heiligen Rufe. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die er uns gegeben hat vor ewigen Zeiten. So fängt es für uns alle an, dass Gott uns einmal ruft. Weil dieser liebe Bruder nun auch etwas von mir sagte, in meiner schon etwas längeren Zeit des Glaubenslebens, angefangen hat es, als ich in Gefangenschaft kam. Das war am 28. Februar 1945, wie ich mit erhobenen Händen da stand, stundenlang, da setzte in meiner Brust ein Rufen nach Gott ein. Wenn man damals mir gesagt hätte, die Berufung hat angefangen, hätte keine Ahnung davon gehabt. Keine Ahnung. So wird es bei den meisten sein. Irgendwann fängt Gott bei uns an. Und wenn man dann bei Gott bleibt, dann geht es immer weiter. Und dann wird das wirklich klar. Und dann merkt man auch, er hat uns berufen mit einem heiligen Rufe. Gott ist heilig. Und darum sagt er, du sollst auch heilig sein. Zunächst erschrickt man ja vor diesem Wort. Ich soll ein Heiliger sein. Mir fällt gerade ein, es war in einem kleinen Kreis, da saß ich zusammen, betrachteten das Wort. Heilige und treue Brüder, und da sagte ich, seid ihr Heilige? Oh, Gelegenheit. Alle winken ein bisschen nach. Ja, bis man es biblisch versteht, nicht? Und dann wird so ein Wort, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, wird Evangelium. Das ist Evangelium. Wenn Gottes will, wird es geschehen, nicht? Gott will es. Dann werden wir auch Heilige. Darum berufen mit einem heiligen Rufe. Und dann das Tröstliche, nicht nach unseren Werken. Wie viele mühen sich ihr ganzes Leben lang? Werken, sie möchten Werke vollbringen. Und keiner schafft es. Da können wir sammeln an Werken, wie viel wir wollen. Das sind nur Krümelchen. Und stell dir jetzt deine Krümelchen dran, ob sie zum Himmel emporreichen. Schaffen es nicht. Es geht einfach nur, so wie die Bibel es sagt, nach seinem Vorsatz. Gott hat sich einen Vorsatz gefasst und hat uns in seinem Vorsatz erkannt vor ewigen Zeiten. Und dann geschieht das Entscheidende, nach seiner Gnade. Wenn Gott einen Menschen ruft, dann sagt er nicht, wie war deine Unterweisung in Religion, hast du über eine 1 gehabt, gut, dann bist du geeignet für mich, nein. Du hast eine 5, tritt ab, spielt gar keine Rolle. Nicht nach unseren Werken, nach seinem Vorsatz. Und dann das Entscheidende, nach seiner Gnade. Und das ist ein ganz wunderbarer Zusatz, der muss uns überraschen und erfreuen. Nach seiner Gnade, die er uns wann gegeben hat? Vor ewigen Zeiten, Ehezeiten gab. Da gab es ja gar keine Zeit. Da war Gott alles in sich selbst. Da hat Gott schon für dich und für mich Gnade bereitgestellt. Und das ist das Herrliche, wenn man den Ruf Gottes hat, dann geht unser Leben hinein in den Reichtum der Gnade Gottes. Übrigens war das ja mein Wort gewesen von der Gnade, als ich in eurem ersten schönen Raum gesprochen habe. Das war etwas anderes als dieser Raum, aber der hat mir auch sehr gut gefallen, der Raum. Aber nicht nur allein des Raumes wegen, sondern der Leute wegen, die in dem Raum sind. Da ist etwas Wunderbares, wenn man mit Menschen zusammen ist, aus Gott geboren, mit Menschen zusammen, die den Herrn lieben, dann mag der Raum sein, wie er will, man freut sich, dass man eine solche Gemeinschaft haben darf. Es ist eine wunderbare Botschaft, die Gnade Gottes. Wenn man die Gnade Gottes aber im ganzen Wesen erfasst hat, das gibt eine Veränderung für unser ganzes Leben. Ich glaube, das füllt den ganzen Mangel unseres Lebens aus. Gott hat Gnade für jeden, ganz gleich wie die Lage ist. Er ist der Gott aller Gnade. Also er hat uns berufen, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die er uns gegeben hat vor ewigen Zeiten. Und jetzt sehen wir uns einige Worte an, wie er die Berufung meint. Denn als erstes ein Wort, das steht im 1. Korinther 1, Vers 9. Da heißt es, Gott ist treu, welcher uns berufen hat, hinein in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ein gewaltiger Vers. Das Schöne ist, dass als erstes dasteht, Gott ist treu. Es ist die Treue Gottes, die über unser Leben steht, wenn Gott uns ruft. Gott ist treu. Und weil er treu ist, dann kann man schon sagen, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Es liegt an der Treue Gottes. Aber nun steht da, hat uns berufen in die Gemeinschaft. Das Wort Gemeinschaft finden wir nicht im Alten Testament. Das finden wir erst im Neuen Testament. Und das finden wir erst, nachdem Gott den Heiligen Geist gegeben hat. Aber sobald er uns den Heiligen Geist gegeben hat, dann gibt uns auch Gott seinen Heiligen Geist. Und das macht das Wesen der Gemeinschaft aus, dass man teilhaben darf am Wesen Gottes, Gottes Geist. Und er gibt uns seinen Geist. Gemeinschaft heißt also, man hat etwas Gemeinsames. Und da muss man drüber nachdenken. Ich habe etwas Gemeinsames mit Gott. Die Bibel sagt, mit drei Worten jeweils, etwas über das Wesen Gottes. Das eine ist Gottes Geist, Gottes Licht, Gottes Liebe. Jedes Mal nur drei Worte. Und ich glaube, wir sind alle nicht fähig, diese dreimal drei Worte voll und ganz auszuschöpfen. Und doch ist es wahr, Gott hat uns, wenn er uns gerufen hat, in die Gemeinschaft seines Sohnes teilgegeben, das Gemeinsame an seinem Geist, an seinem Licht, an seiner Liebe. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns hineingenommen in sein Licht. Er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Das macht Gemeinschaft aus. Und wie könnten wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir nicht, zumindest anfangsweise, teilhaben an seiner Art, an seinem Wesen. Er hat uns zu Teilhabern seiner göttlichen Natur gemacht. So steht es geschrieben. Und dann ist das Wort ganz großartig. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft und dann wird der Name des Sohnes Gottes in der ganzen Tiefe und Weite gesagt, in der Vollständigkeit. Er steht als erstes da, hat uns berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes. Das heißt also, der Vater hat einen Sohn. Und daran tun die Juden sich heute noch schwer, dass es nicht nur den einen Gott gibt, den sie verehren, ja, dass es dann noch zwei gibt, dass Gott einen Sohn hat. Und steht ja auch in ihrer Bibel drin. Wie heißt es da, Psalm 2, Vers 6 oder 7? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Oder in den Sprüchen, ich glaube Kapitel 30, Vers 4. Wir werden erstmal hingewiesen auf den, der alles ins Dasein gerufen hat. Kennst du ihn? Und dann steht als nächstes da, und kennst du den Namen seines Sohnes? Ich hätte den Juden viel nachzudenken. Kennst du den Namen seines Sohnes? Ich habe etwas gelesen, das hat mich sehr erfreut. Was wurde in seiner Weisheit? Und Gott macht ja viel Verborgenes, er ist der verborgene Gott, den Namen verborgen ins Alte Testament hineingeschrieben hat. Ich habe gelesen, in Psalm 118, erstens kommen da viele Gottesnamen vor, sehr oft, und zweitens kommt dann darin vor, gesegnet der da kommt. Wörtlich heißt gesegnet der Kommende, das ist ein Gottesname, der Kommende. Und dann hat ein Bruder sich die Mühe gemacht, die biblischen Namen haben ja alle Zahlenwerte. Und dann hat er die ganzen Zahlen von diesen Namen zusammengezählt. Was kam heraus? 888. Und 888 ist der Zahlenwert von dem Namen Jesus. Steht schon also im Alten Testament verborgen. Gesegnet der Kommende, das ist Jesus. Wunderbar. Für uns ist das sehr bedeutungsvoll, wenn wir einmal erkennen dürfen, liebe Geschwister, Jesus, der Sohn Gottes. Und wenn wir dann einmal bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ich möchte jeden ermuntern, das zu tun, sei es im Gebet oder sei es in einem Zeugnis. In 1. Johannes 4, Vers 15 steht, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist eine Zusage. Einmal zu erkennen, ich bleibe in Gott und Gott bleibt in mir. Und ich denke dann immer an den Petrus. Petrus war einer der Ersten, der bekannt hat, du bist der Sohn Gottes. Er hat einen schweren Fehltritt getan, wissen wir alle nicht. Aber er blieb in Gott und Gott blieb in ihm. Das ist der erste Beruf in die Gemeinschaft seines Sohnes. Dann kommt Jesus, das ist sein Personenname. Jesus heißt in ihm ist Rettung, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Dann kommt der Name Christus. Christus ist sein Amtsname, der Messias, hebräisch oder griechisch Christus, im Deutschen der Gesalbte. Er ist der von Gott Gesalbte, der von jeher Verheißene, der Messias für Israel und letzten Endes für uns und für die ganze Welt. Und nun sagt die Bibel, wer das zusammenbringt, dass dieser geschichtliche Jesus, der von Ewigkeiten her verheißen ist, der Christus, wer das bekennen kann, Jesus ist der Christus, kann man nachlesen im 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1, der kann dann wissen, du bist aus Gott geboren. Wer bekennt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das war für mich einmal die beglückendste Antwort, die ich bekommen habe. Wenn mich gefragt hätte, bist du errettet, ich gesagt, hundertprozentig. Wenn mich damals gefragt hätte, bist du aus Gott geboren, ich hätte es so gemacht. Die Frage war, wie macht man das? Wie macht man das? Wie weiß man das? Ich sag's euch mal, ich war so töricht gewesen. Ich war noch sehr jung, vielleicht 22. Bin hinter einem Strauch beim Spaziergang niedergekniet, habe gesagt, lieber Gott, schick doch jetzt einen Engel. Da braucht man nicht viel sagen. Da braucht man ja oder nein sagen, damit ich es endlich mal weiß. Ja, ich bin wieder aufgestanden, es kam kein Engel. Aber es kam ein Gespräch mit einem Bruder und da hat man das Wort gelesen. Wer da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und das war wichtiger und besser, als wenn ein Engel gekommen wäre. Da kann man vielleicht nur sagen, ja, das war damals vielleicht eine Täuschung gewesen, nicht? Aber die Bibel habe ich Tag für Tag. Kann ich jeden Tag nachlesen, jawohl, der ist aus Gott geboren. Und dann steht unseres Herrn. Es ist so schön, dass wir Jesus ganz persönlich als unseren Herrn bekennen dürfen. Macht mal. Du wirst merken, dass manche ganz platt sind. Wenn du so ganz klar sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens. Und es ist so wichtig, Niemand kann Jesus seinen Herrn heißen, als nur im Heiligen Geist. Und wenn man das so bekennt, dann hat man doch das Zeugnis, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Also unser erstes Wort. Er hat uns berufen, hinein in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Jetzt komme ich als nächstes Wort zu dem Wort, das unser lieber Bruder uns schon gelesen hat. Und zwar 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Nehmen wir nur den einen Teil heraus. Er hat uns berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist zunächst ein ganz ernstes Wort, nicht? Woher komme ich? Aus der Finsternis? Wenn wir kein Licht von Gott haben, dann werden wir das ablehnen, nicht? Haben wir eine ordentliche Erziehung gekriegt, nicht? Manche haben eine wunderbare Ausbildung gehabt, sind großartige Menschen geworden, und dann sollst du ihnen sagen, du kommst aus der Finsternis? Denke an Paulus, was hat er gesagt? Kann man nachlesen, Epheser 5. Einst waret ihr Finsternis. Oh, ich habe es jetzt so gelesen, ja, da war ich ein bisschen in der Finsternis und du warst auch ein bisschen in der Finsternis, ich vielleicht ein bisschen mehr als du, bis uns aufgegangen ist. Einst waret ihr Finsternis. Aha, ganz anders. Finsternis. Aber dann kommt das wunderbare Wort. Er hat uns berufen aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Da hat es etwas anderes Wort gehabt, aber auch sehr schön. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Man sieht die unterschiedlichen Übersetzungen. Er hat uns berufen aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Ach, ich möchte mal viel über das Licht sagen, liebe Geschwister. Eins ist wahr, was schon im Alten Testament steht, Psalm 36, in deinem Lichte, da sehen wir das Licht. Und das ist ein wunderbares Erleben, gerade um Epheser 5, wie ich, der ich einst Finsternis war, nun Licht werden kann. Da sagt uns die Bibel, alles, was wir im Licht offenbar machen, wenn es das Schrecklichste wäre, dann steht das ganz gewaltige Wort da, das ist Licht. So werde ich Licht. Das hat Paulus gesagt, einst war die Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Und das ist das Großartige. Er hat uns berufen aus der Finsternis heraus in seinem wunderbaren Licht. Und wenn wir im Licht bleiben, wie er im Licht ist, wie geht es weiter, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Das haben wir gestern Abend auch im Gespräch im kleinen Kreis gesagt. Das ist das Schöne, man hat sie erst neu kennengelernt und ist ganz vertraut miteinander. Das heißt, man ist im Licht. Und wenn man im Licht ist, hat man Gemeinschaft untereinander. Karl Geyer pflegte zu sagen, wenn wir zusammenkommen und haben keine Gemeinschaft, dann liegt es daran, dass ich in der Finsternis bin oder dass du in der Finsternis bist oder wir beide sind in der Finsternis. Aber wenn wir im Licht sind, dann haben wir Gemeinschaft. Er hat uns berufen aus der Finsternis. Hinein in sein wunderbares Licht, in dem wollen wir bleiben. Und wir haben Gemeinschaft untereinander. Und dann kommt das Schöne. Da schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Wirkliche Gemeinschaft führt immer hinein in eine völlige Freude. Erwählt und berufen. Er hat uns erwählt zur Errettung. Und zwar das getan, durch unser Evangelium hat er uns berufen, hinein zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Einmal Erwählte sind Berufene und Erwählte sind Errettete. Und dann heißt es, er hat uns berufen,
durch sein Evangelium. Manche sind vielleicht auf dem Wege zum Heil und meinen, ja, ich müsste ja auch so ein Erlebnis haben mit der Apostel Paulus, nicht? Plötzlich ein großes Licht vom Himmel, die falsche Erde, ja, und plötzlich merke ich, ja, das war jetzt das Erleben Gottes. Und so macht es Gott nicht. Er macht es so, wie es hier steht. Er hat uns berufen durch unser Evangelium. Manche sagen ja, das erste war das Gesetz und das zweite ist das Evangelium. Im Großen und Ganzen stimmt es aber nicht ganz. Das erste, was Gott gegeben hat, das sind die Verheißungen. Dann hat er das Gesetz dazwischen geschoben und dann kam das Evangelium. Und als Paulus seinen Missionsberuf begonnen hat, kann man nachlesen, Apostelgeschichte 13, dann sagt er, Gott hat die den Vätern gegebenen Verheißungen an uns erfüllt durch das Evangelium. Nicht? Im Evangelium haben wir jetzt die Erfüllung. Darum, er hat uns berufen durch unser Evangelium. Nun steht das Wort da, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen darüber nachdenken. Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe mir das Wort verschiedentlich angesehen, auch im Griechischen. Ich habe gefunden, dass die schönste und beste Wiedergabe des Wortes ist, zur Vollaneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Weißt du, wozu du berufen bist? Du sollst die Herrlichkeit Jesu Christi dir voll aneignen. Da möchte man fragen, wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Die Bibel sagt, wir haben das Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Und wir haben das Evangelium von der Herrlichkeit Jesu Christi. Und wenn man die beiden Worte mal festhält, denkt man an ein drittes Wort. Im Anschauen seiner Herrlichkeit, wie geht es weiter? Da werden wir alle verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da fragt man auch zunächst mal, wie mache ich denn das? Wie soll ich denn die Herrlichkeit des Herrn anschauen? Ich sehe ihn doch gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich möchte ihn jetzt doch gar nicht sehen. Weil die Zeit dafür jetzt nicht da ist. Wie sehen wir ihn uns an? Er hat uns das Evangelium von der Herrlichkeit Jesu Christi gegeben. Er hat uns das Evangelium von der Herrlichkeit Gottes gegeben, des glückseligen Gottes. Gott ist glückselig, wenn Evangelium der Herrlichkeit da ist. Und das heißt, da schaue ich hinein in die Herrlichkeit Jesu Christi. Und auf dem Wege geschieht es, die Umgestaltung hinein in das Bild seiner Herrlichkeit. Und das geschieht nicht in einem Schlag, nach und nach. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht hinein in diese wunderbare, in diesen wunderbaren herrlichen Reichtum. Also, ich habe mir das Wort da hingeschrieben, Vollaneignung. Einmal war der Vater in sich selbst, der Gott der Herrlichkeit. Dann hat er den Sohn gehabt. Und habe dem Sohn seine ganze Herrlichkeit geteilt. Irgendwann hat der Vater dem Sohn gesagt, Sohn, ich möchte viele Söhne zur Herrlichkeit führen. So wie du bist, so möchte ich viele Söhne haben. Ich hätte der Sohn sagen können, das vielleicht so egoistisch gewesen wäre wie ich. Ach lieber Vater, es langt doch uns zwei nicht. Müssen es noch mehr sein, wird es schwieriger. Nein, der Sohn hat gesagt, ja Vater. Dann hat er es ja gebetet, in seinen Erdentagen, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Warum? Auf dass sie alle eins seien, wie wir eins sind. Das ist jetzt das Wunderbare, dieses Berufensein hinein in seine Herrlichkeit, die führt in die Einheit der Kinder Gottes. Das ist nicht nur das Entscheidende, wo gehst du hin, wo gehst du hin? Da geht es nur um das eine, bist du ein Kind Gottes, bist du ein Eigentum des Herrn. Und dann schaut man zusammen die Herrlichkeit des Herrn an und ist in einer wunderbaren Einheit. Ja, so können wir noch einige schöne Worte ansehen, aber die Zeit geht voran, geht weiter. Ich will jetzt bald abschließen. Ich möchte vielleicht noch ein Wort nennen. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Gott beruft uns zu seinem eigenen Reiche und zu seiner eigenen Herrlichkeit. Das zweite Wort verstehen wir ja gleich. Er beruft uns zu seiner eigenen Herrlichkeit. Aber er beruft uns auch zu seinem eigenen Reiche. Und da habe ich vielleicht auch mal am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Ich habe es von anderen gehört. Was haben wir in dem Reich zu tun? Wir sind doch der Leib des Herrn. Das hat mit dem Reich nichts zu tun. Man muss die ganze Bibel kennen, dann Geschwister. Die Bibel sagt uns, das Reich unseres Gottes ist ein Reich aller Zeitalter. Also ist die Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, ein ganz wesentlicher Teil. Aber eingegliedert in das Gesamtganze, das Reich unseres Gottes. Denn dahin geht, kann man ja nachlesen, 1. Korinther 15, 28, die letzten Verse, ja, dass am Ende, wenn der Herr alles zurechtgebracht hat, dann wird er alles, das Reich, dem Gott und Vater übergeben. Geht letzten Endes alles hinein in das Reich Gottes. Und zwar das Reich Gottes des Vaters. Dann wird Kindschaft und Vaterschaft überall das Gleiche sein. Hinein in diese Herrlichkeit Gottes. Und darum ist das Wort ganz wunderbar. Er hat uns berufen zu seinem eigenen Reiche. Und zu seiner eigenen Herrlichkeit. Und wir sind jetzt die Einzigen in der Zeit, liebe Geschwister, die etwas von dem Reich Gottes darstellen können. Paulus schreibt in Römer 14, glaube ich. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Gott dient, der ist den Menschen bewährt und Gott angenehm. Wir können also in unserem Leben Reich Gottes verwirklichen. Erstes Gerechtigkeit. Wenn keine Gerechtigkeit ist, da gibt es Unstimmigkeiten, da gibt es keinen Frieden. Aber wo Gerechtigkeit ist, ist die Basis für den Frieden da. Und wenn der Friede Gottes dann da ist, dann ist doch das Nächste da, dann ist Freude da. Und Freude ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Lebens. Ich liebe einen Satz, den Herr Kagaya mal geschrieben, der hat geschrieben, Freude ist erfülltes Menschsein. Denken wir uns das nach. Freude ist erfülltes Menschsein. Und Gott will, ist der Wille Gottes, dass wir uns freuen. Freude ist erfülltes Menschsein. Ich möchte vielleicht nur das schöne Wort lesen aus Römer 8. Dann mache ich auch gleich Schluss. Aus Römer 8. Das sind zwei Verse, die will ich jetzt mal lesen. Dann habe ich nur so zitiert. 29 und 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Denken wir dran, voll an Eignung der Herrlichkeit Jesu Christi. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das wäre ja eine ganze Bibelstunde wert, diese beiden Verse, nicht? Ich habe einmal eine Botschaft darüber gehört mit der Überschrift, Gott hat dein Leben reich angelegt. Das hat mir gefallen. Gott hat dein Leben reich angelegt. Gehen wir die ganzen Dinge durch. Zuvor erkannt, zuvor bestimmt. Und dann, wie er zuvor bestimmt hat, der hat er auch berufen. Ich habe mal den Satz von einem alten Evangelisten gelesen, der hat gesagt, Gott hat uns nicht die Liste seiner Auserwählten in die Hand gegeben. Das wäre ja einfach, nicht? Dann wissen wir, der ist ein Auserwählter, den besuche ich jetzt, dem sage ich die Botschaft, der glaubt es. Aber der hat uns Gott in die Hand gegeben. Du sagst ja, was machen wir nun? Ganz einfach. Wir sagen die Botschaft allen. Und die aus der Welt sind gekommen. Sind die ganzen Jahrhunderte gekommen. Ihr seid gekommen. Sonst würde man nicht hier sitzen, nicht? Wenn Gott zuvor bestimmt hat, den ruft er. Er hat uns gerufen mit einem heiligen Rufe. Schön, wenn man in der Jugend gerufen wird. Und schön ist, wenn man in der Jugend folgt. Aber wir haben es doch erlebt, dass manche eben auch im hohen Alter gerufen worden sind. Ich denke an eine Schwester, die kam auch im hohen Alter zum Glauben. Und die hat dann das Lied so sehr geliebt, wo es dann vorkommt, ach, dass ich dich so spät erkennet, du hochgeliebte Schönheit, du. War doch sehr traurig. Wäre viel schöner gewesen in jungen Jahren. Aber ich habe gesagt, sei froh, dass du es im Alter erkannt hast. Also die Gott zuvor ersehen hat, die ruft er. Und irgendwann ist die Stunde da. Nun ist es gut, wenn wir auch wirklich Hörende sind. Hörende mit dem Herzen. Und glauben und wissen, Gott meint uns. So, jetzt machen wir bald Schluss. Ich hätte eine ganze Menge Worte. Hat uns berufen zum Frieden, hat uns berufen zur Freiheit, hat uns berufen der Hoffnung, hat uns berufen zum ewigen Leben. Ein schönes Wort. Segnet. Warum? Weil ihr berufen seid, auf dass ihr den Segen ererbet. Liebe Geschwister, wir sollten das Wort ernst nehmen. Wir sollten segnen. Dann müssen wir nicht meinen, das wird immer eine feierliche Amtshandlung sein. Nicht? Man segnet ja irgendwie so ein Pastor, der eingesegnet wird, ja. Nieder, dann kriegt ihr die Hände aufgelegt. Ich brauche schon andere nicht sagen, das knie mal nieder von mir, ich will dich segnen. Ich kann das tief in mein Herz machen und sagen, Gott segne dich, liebe Schwester. Gott segne dich, mein Bruder. Und das langt. Das langt. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr den Segen ererbet. Ich schließe mit einem Wort von Paulus aus Epheser 4, Vers 1. Sehr notwendig dazu. Hätte zwar noch ja das sagen müssen aus dem 1. Korintherbrief, Verzeihung, ich piep's doch mal ein. Das haben wir doch gelesen, seht an eure Berufung. Und wie steht es dann da? Nicht viele Weise, nicht viele Edle, nicht viele Mächtige. Und dann werden 5 Gruppen genannt. Haben wir es irgendwo aufgeschrieben? Ja, hier. Nee, da nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Na, vielleicht kriege ich es so zusammen. Nicht viele Edle. Und wie heißen da so eine, was hat Gott erwählt? Das, was nichts ist. Törichten, die Unedlen und so weiter. Bruder Heller hat das Wort gerne gelesen. Es sind 5 Gruppen. Und hat dann die 5 Garderegimenter Gottes gesagt. Und hat er gesagt, zu welchem Regiment wärst du? Unedlen. Zu welchem Regiment wärst du? Unweisen und so weiter. Nachdem er so genügend Leute gefragt hatte, dann sagt er, was meint ihr, zu welchem Regiment ich gehöre? Alle gucken ganz gespannt zu ihm. Zu welchem gehörst du jetzt? Da sagt er, ich gehöre zu allen 5 Regimentern. Bruder Heller. Ja, nun das Wort, wandelt würdig der Berufung, in welche ihr berufen worden seid. Es ist die höchste Berufung, die es gibt in der jetzigen Zeit. Und wenn man zu hohem berufen ist, muss man sich darauf einstellen, nicht? Wandelt würdig der Berufung. Das heißt, man sollte mit Gott wandeln, man sollte mit dem Herrn Jesus wandeln. Ich habe mir die 2 ersten Männer angesehen, von denen die Bibel sagt, sie wandelten mit Gott, ihr kennt sie. Der erste war der Henoch, nicht Henoch. Henoch wandelte mit Gott. Von einem ganz bestimmten Zeitpunkt ab. Deswegen fängt irgendwann mal an, auch beim Henoch. Fing bei ihm an, als er 65 Jahre alt war, als sein Sohn, der älteste der Menschen geworden ist, in Jerusalem, nicht, wie alt wurde er? Wie viel? Über 900, stimmt, ja. Genau 969. Er war nicht mehr ein Gottestag alt, nee, ein Gottestag von 1000 Jahren nicht. Von da an wandelte er mit Gott und zweimal wird es gesagt, er wandelte mit Gott. Er hielt mit Gott Schritt. Und zum Schluss heißt es, Gott nahm ihn hinweg. Und der Hebräerbrief sagt, er wandelte mit Gott und vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Schön. Er wandelte mit Gott. Und der andere, das ist der Noah. Wenn wir uns in die Zeit hineinversetzt, das war eine ganz trostlose Zeit, in der Noah gelebt hat. Unsere Zeit wird verglichen mit den Tagen Noahs und mit den Tagen Lots. Wer sich damit befasst und beschäftigt, der merkt es, wir leben in diesen Tagen drin. Dann kam der Tag Noahs, dann kam der Tag Lots. Wir leben in den Tagen des Menschensohnes, dann kommt der Tag des Menschensohnes. Noah wandelte mit Gott und er erlebte auch eine großartige Errettung. Und das ist unsere Botschaft. Wandelt würdig der Berufung. Bald kommt der Herr. Und dann geht es ihm entgegen und wir werden bei ihm sein alle Zeit. Amen.